Hallo Leute, bevor es mit der neuen Ausgabe von Schelle links, Schelle rechts losgeht, kommt jetzt gleich noch einmal die Auflösung aus der Fight Club Folge. Eingesprochen natürlich vom Quizmaster himself, Jansi. Hört mal genau hin.
Hallöchen, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen von Schelle links, Schelle rechts. Ihr habt natürlich die Folge mit dem Fight Club gehört und da habe ich euch eine Aufgabe gestellt. Relativ einfach, wenn ihr den Fight Club geguckt habt, dann war euch klar, Starbucks. Genau, man sieht in ganz, ganz vielen Szenen diese typischen Starbucks-Becher. Also das muss euch aufgefallen sein. Also das ist wirklich ein Product Placement, was seinesgleichen sucht. Wie gesagt, um eben auch nochmal auf die Konsumgesellschaft hinzuweisen. Sehr, sehr gut platziert. Wie gesagt, wenn man nicht drauf achtet, kommt man nicht drauf. Aber wenn man das weiß, ja, und wenn man danach sucht, ist es euch mit Sicherheit aufgefallen. Also, ihr Lieben, es war mir ein inneres Blumenpflücken, bei euch zu sein, bei euch in der Folge zu sein und ja, Teil von Schelle links, Schelle rechts zu sein. Ich freue mich, vielleicht besprechen wir irgendwann wieder einen neuen Film und ja, ich kann wieder irgendwie unnützes Wissen loswerden bei euch. Also ihr Lieben, macht Idiot, ja, hört mal rein bei den Rückspulhelden und hört natürlich auch rein bei Gefühlsecht, die Podcast-Show. Liebe Grüße an Tali und an Nele in diesem Fall, ja. Also, die Lunestädter-Fraktion verabschiedet sich. Ich wünsche euch was. Alles Gute. Macht es gut. Baba.
Ja, also ihr habt's gehört. Ihr wisst Bescheid. Nach dieser Folge hört ihr auch unbedingt mal bei Gefühlsecht die Podcast-Show und den Rückspulhelden rein. Aber jetzt geht's erstmal los mit
Schelle links.
Schelle rechts.
Mehr Faust als Verstand. Und damit ein herzliches Hallo zu einer weiteren Folge Schelle links, Schelle rechts, mehr Faust als Verstand. Ich weiß, ihr habt mich vermisst bei der letzten Folge, aber aus Gründen konnte euer Nico leider nicht dabei sein. Aber Gott sei Dank bin ich ja wieder da und natürlich mache ich das Ganze nicht alleine, wie ihr schon wahrscheinlich gerade gehört habt. Begrüße ich ganz herzlich den Marcel. Hallo Marcel.
Na du Feigling, endlich mal wieder da. Ich habe es bei der letzten Folge ja schon gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast viel zu viel Schiss gehabt vor den ersten zwei Regeln des Fight Clubs. Ne? Man verliert kein Wort über den Fight Club. Und Regel Nummer zwei, ihr verliert kein Wort über den Fight Club. Und aus dem Grunde hast du ganz bestimmt gesagt, du Hasenfuß, ne, bevor mir Tyler Durden eins aufs Maul haut, wende ich mich mal lieber an Bruce Lee und frage ihm mal seinen Geist, wie ich mich im Zweifelsfalle verteidigen kann.
Genau. Da wollte ich doch lieber auf Nummer sicher gehen.
Aber so wie ich dich kenne, hast du nicht Bruce Lee angesprochen, sondern seinen veganen Bruder, Brocco.
Nee, seinen Cousin, Müs.
Ach den, ja.
Ja. Oh ja. Gott.
Ja.
Aber ich bin mir sicher, du und Jansi, Grüße gehen raus natürlich, habt das auch ganz gut ohne mich hinbekommen.
Also wenn du das jetzt vermutest, dann weiß ich ja, dass du die Folge noch gar nicht gehört hast, du Lump. Erwischt.
Ich habe ja auch noch andere Sachen zu tun. Ja.
Ja, versteck dich vor Projekt Chaos, genau.
Ja.
Ja, und an dieser Stelle dann auch nochmal von mir aus ein herzliches Dankeschön an Jansi. Ja, eine Stimme, oder ein ja doch, eine Stimme von Gefühlsecht, die Podcast-Show und selbstverständlich auch von den Rückspulhelden, der allseits beliebte und berühmt-berüchtigte Doc. Danke, dass du dabei warst. Und allen anderen, die an dieser Folge auch mitbeteiligt waren, sage ich auch nochmal herzlichen Dank. Ja, war mir eine Ehre, war mir ein Vergnügen, mit euch diese Folge so zu gestalten, wie ich sie gestalten konnte. Gut, Aber reden wir nicht weiter von vergangenen Folgen, greifen wir uns jetzt einfach mal die aktuelle Episode.
Genau.
Wir krallen uns mal wieder einen Kultfilm aus den 80ern, aus dem Jahr 1986. No Retreat, No Surrender oder im Deutschen bekannt als Karate-Tiger.
Den ersten.
Ja, der erste, genau.
Ja, genau. In den Hauptrollen Kurt McKinney und ja, obwohl Hauptrolle nicht so wirklich, trotzdem Jean-Claude Van Damme
Ja,
in
genau.
einer seiner ersten Filmrollen, glaube ich.
Ja, es war so seine Anfangszeit
Ja, genau.
in dem Film auch.
Noch sehr jung.
Ja, stimmt.
Ja.
Das war da gerade mal irgendwie Mitte 20 müsste da gewesen sein oder sowas, ne? Aber
Ja, er
naja.
ist 1960 geboren.
Ja, passt dann ja. Also
Ja,
26, ja.
Mitte 20, ja, 26.
Ja, da habe
Ja.
ich mir nachher auch noch was zu aufgeschrieben, zu meinem Fazit. Aber da kommen wir zum Ende der Folge hin.
Ah,
Aber,
okay.
bevor wir es vergessen, liebe Leute, wir müssen erst einmal Nikos Rätsel aus der, nicht aus der vorigen, sondern aus der Folge davor auflösen. Du hast
Genau.
ja nach einem Chuck Norris-Film gefragt.
Genau.
Sogar noch eine Folge davor. Ja, das war genau dein Drömel-Ditscher, der kam in der Feuerwalzen-Folge.
Ja.
Genau. Ja, danach kam ja
Ja.
erst, danach, und nach der Feuerwalze kam ja unsere Bud Spencer und Terence Hill Soundtrack-Episode.
Genau, stimmt. Stimmt. Aber ja, jetzt haben wir genug Zeit gelassen. Uns genug Zeit gelassen, mit der Auflösung zu warten. Aber jetzt, glaube ich,
Ja.
können wir es sagen. Es war natürlich, um nochmal die Frage, in welchem Film hat Chuck Norris gespielt, also sich selbst? Und es geht natürlich um den Film Sidekicks mit ihm und Jonathan Brandis
Genau.
und Bo Bridges in der Hauptrolle auch noch.
Bo Bridges, ja, richtig.
Ja, der spielte den Vater. Auch ein sehr schöner Film, finde ich.
Okay. Habe ich
Ja.
bis heute noch nicht gesehen. Hole ich vielleicht irgendwann mal nach. Vielleicht ist es ja auch
Ja.
noch mal eine Möglichkeit, den Film hier zu besprechen. Wäre ja auch noch mal eine Idee.
Das wäre eine Möglichkeit, ja.
Könnte man ja mal machen.
Also an alle, die Sidekicks erraten haben,
Sehr gut.
herzlichen Glückwunsch.
Gewonnen habt ihr nichts. So.
Nein.
Aber, gewinnen könnt ihr trotzdem was. Und zwar haben wir immer noch das Gewinnspiel am Laufen. Ja, in Zusammenarbeit mit dem Spencer Hill Festival und dem Terence Hill Museum in Berlin. Ich greife noch einmal ganz kurz das Konzept auf, beziehungsweise eure Aufgabe. Ihr erinnert euch natürlich bestimmt, dass wir von euch die möglichst kreativen Situationen, Alltagssituationen von euch lesen, hören oder wie auch immer zu wissen kriegen wollen, in denen ihr entsprechend die Spencer-Hill-Sprüche einbauen könnt. Wir haben ja gesagt, das kann bei einem Arzttermin sein, das kann beim Einkaufen sein, das kann im Straßenverkehr sein oder sowas, wenn dir alles Mögliche passieren kann oder sowas. Ne, wenn die Schwiegermutter zum Beispiel wieder über das Essen meckert, ne, dann ein ganz liebevolles.
Hat ja eigentlich schon mal einer mit dem Vorschlag haben einen Schalter gezogen?
Das geht es
Ja.
immer. Sowas klappt immer wieder.
Ja.
Was wäre denn noch möglich? Ne?
Alles, alles.
Ja,
Das
natürlich.
ist eigentlich.
Polizeikontrolle, Verkehrskontrolle oder sowas. Ne?
Ja.
Führerschein, Fahrzeugpapiere und so weiter. Haben Sie Alkohol getrunken?
Was geht dich das an, du Arsch?
Ja.
Ja, oder wenn euch einfach mal der beste Kumpel auf ein Bier einladen will oder sowas, ne? Was sagst du?
Die ersten 20 Liter gehen in einem Zug runter. Bei 30 muss ich zwischendurch mal rülpsen.
Naja, ihr wisst Bescheid, seid kreativ. Bis morgen, den 31. Juli, habt ihr noch Zeit. Und dann suchen Nico und ich uns die beste Einsendung aus. Und gewinnen könnt ihr eine Mitgliedschaft, eine sogenannte Bulldozer-Mitgliedschaft vom Terence Hill Museum und Spencer Hill Festival in Berlin. Und ihr dürft natürlich auch nicht vergessen, in Ilmenau Vom 4. bis zum 7. September geht es los. Genau. Und ich glaube, wir beide, Nico, wir können leider aus zeitlichen Gründen nicht dabei sein. Also leider ich werde es leider nicht schaffen. Es tut mir leid. Ich hätte viele von euch gerne gesehen, auch die Veranstalterinnen und Veranstalter endlich mal persönlich kennengelernt. Aber leider klappt es einfach nicht. Es klappt in diesem Jahr leider nicht bei mir. Wie es bei dir ist, weiß ich nicht.
Bei mir leider sieht das genauso aus. Leider nein, aber ich hoffe, ich denke mal, da spreche ich für dich. Vielleicht schaffen wir es im nächsten Jahr.
Ja.
Wenn es da wieder stattfinden sollte.
Doch, bestimmt. Gut, alles klar. Ja, so viel jetzt allerdings zu Bud Spencer und Terence Hill, meine Lieben. Jetzt geht es tatsächlich mal um unseren heutigen Film und um Karate-Tiger, wie ich vorhin schon gesagt habe, aus dem Jahr 1986. Regie führte Corey Yuen, oder Yuen, ob man das so ausspricht. Ich denke schon.
Denke ich auch. Irgendwie sowas.
Ja. Hat noch eine ganze Menge andere Action- und Martial-Arts-Filme gedreht und produziert. Dürfte vielleicht noch aus den letzteren oder jüngeren Zeiten, aus den letzteren Jahren vielleicht bekannt sein für seine Arbeit bei The Transporter oder auch DOA Dead or Alive.
Mhm.
Der Film wird ja irgendwann hier auch nochmal bestimmt aufschlagen.
Aufschlagen ist ein gutes Stichwort, ja.
Ja, sehe ich genauso. Gut, wir fangen sonst einfach erstmal wie gewohnt mit der Handlung an. Genau. Und dann gibt es ein bisschen drumherum, ein bisschen Trivia zu den zum Cast, kurzes Fazit und dann ist vorbei hier.
Ja, genau.
Nico, also, du wolltest den Film unbedingt besprechen.
Ja.
Ich weiß zwar nicht ganz warum, aber mach mal.
Weil ich ihn gut fand. Ist so ein Guilty Pleasure von mir.
Schlecht ist der Film wirklich nicht. Und er hat tatsächlich so auch sich so ein bisschen den Rang des Kultstatus oder des Kultfilms erarbeitet. Ist ja auch vollkommen okay. Aber ja gut, er gehört mit zu dieser Martial Arts und Karate und Kampfkunstwelle der 80er Jahre. Ist für mich echt ein typisches 80er Ding gewesen.
Ja, genau.
Worum geht's denn eigentlich?
Ja, genau. Es geht darum, dass der junge Jason, gespielt von Kurt McKinney, in einem Karate-Dojo, was von seinem Vater betrieben wird, in Los Angeles, Karate trainiert, lernt, so. Und er zudem auch ein sehr großer Bruce Lee-Fan ist. Was heißt Fan? Bruce Lee ist sein absolutes Vorbild.
Ja, genau.
Aber dann passiert halt was. Eine Organisation aus New York, die schon im Vorfeld mehrere Karate-Dojos, so nennt man das, aufgekauft haben, wollen halt auch dieses Dojo aufkaufen, aber die haben alles andere, die wollen da halt ihre illegalen Machenschaften mit ein bisschen verdecken.
Ja, ganz genau. Oder anders ausgedrückt, die Mafia versucht einfach nur im unter dem Vorwand von Karate-Schulen ihre illegalen Geschäfte zu vertuschen.
Genau, so, ja. Genau.
Nee. Der Vater ist allerdings absolut dagegen. Er sagt, nein, ich hab's dir schon mal gesagt, Manfred Lehmann, ich verkaufe nicht an dich. Das kannst du vergessen, ist nicht. Ja. Nee? Und warum habe ich jetzt Manfred Lehmann gesagt? Der Mafioso oder der Geschäftsmann, der hat die Synchronstimme von Manfred Lehmann bekommen.
Ja, genau. genau.
Aber so einfach lässt sich die Mafia nicht abspeisen.
Ja.
Dem Vater wird das Bein gebrochen. Der Junge versucht, ihn zu zu rächen bzw. zu verteidigen, wird allerdings von dem schweigsamen Russen, gespielt von Jean-Claude Van Damme, ganz klar in Schach gehalten, wird davon abgehalten, ihn anzugreifen. Ja, und weil das einfach eine zu gefährliche Situation für den Vater, den Sohn und die gesamte Familie ist, ziehen sie von Los Angeles nach Seattle.
Nach Seattle, genau.
Also eine ganz schön lange Tour, einmal komplett, kann man fast sagen, durch die Landkarte der USA.
Ja, kann man so sagen. Ich kenne mich jetzt geografisch nicht so aus von L.A. nach Seattle.
Ja, ein paar tausend Kilometer sind das schon.
Also kann man sagen, von uns nach München ungefähr.
Und noch zweimal, dreimal hin zurück. Es ist wirklich weit.
Okay, krass.
Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ich habe jetzt keine Landkarte von den USA hier vorliegen, ja. Aber Los Angeles ist ja ziemlich weit unten im Westen.
Ja.
Und ich glaube, Seattle ist ziemlich weit oben, so nordwestlich gelegen. Also auf der Westseite bleiben sie auf jeden Fall.
Mhm.
Aber eine lange Strecke. So, fertig.
Ja. Wären die mal besser geflogen. Na gut, irgendwie mussten die ja auch ihre Klamotten mitkriegen.
Ach, kann man das nicht, wenn man fliegt?
Naja,
ja. Gibt es keine Frachtflugzeuge in den USA?
Weiß ich nicht, damals. Waren vielleicht alle ausgebucht zu dem Zeitpunkt.
Wer weiß. Aber wenn man sich mal das Familienauto angeguckt hat, hätte ich mir auch gedacht, Leute, ihr hättet doch besser fliegen sollen.
Ja, ist ein Klassiker.
Boah, es ist so ein pottenhässliches Auto.
Ja. Das wollte ich jetzt nicht sagen.
Boah, also grün und dann mit Holzvertäfelung an der Seite. Ich bitte dich. Wieso hat man das hübsch gefunden? Warum hat man das toll gefunden?
Ich
kapiere es nicht. Ich kapiere es einfach nicht.
Ja, geben seinen Geschmack.
Aber ja, es ist ja nicht mal welcher vorhanden. Das ist ja das Problem.
Ja.
Ich meine, der Vater hat von der Mafia eins aufs Bein gekriegt und nicht aufs Auge. Aber gut, machen wir weiter. Die leben sich im neuen Ort und jetzt ein bisschen ein.
Genau.
Kurt McKinney halt, ne?
Ja, klar.
Jason lernt auch ziemlich schnell einen neuen Kumpel kennen.
Ja, RJ.
RJ, der war cool irgendwie. Das ist echt ein cooler Witzbold gewesen.
Das ist ein cooler Sidekick in dem. Ah. Naja, was heißt Sidekick? Ja, genau. Also, ne, Reginald James der Dritte, wie er sich vorstellt. Oder irgendwie sowas.
Reginald James Madison oder Mason, irgendwie sowas, der Dritte?
Madison, der Dritte, ja, genau. Wie er sich da war. Er ist schon ganz cool. Ja, genau. der hilft ihm auch, sich einzurichten in der Garage, ist schon richtig gut. Und ja, Jason macht sich mit seinem Kram in der Garage gemütlich, baut sich so, ja, kann man sagen, sein eigenes Dojo auf.
Seinen eigenen kleinen Trainingsraum. Ja.
Ja, ist ganz schön. Aber wie es so ist, natürlich geht sowas nicht auch ohne irgendwelche Mobber, ne?
Mhm,
den lernt er auch kennen. Der eine, der, wie nennen Sie ihn, lieber Film? Mein Dickerchen, ne?
Ja.
Also.
Scott.
Scott, genau, Scott. Ja, der ist, der versucht RJ immer in die Finger zu kriegen. Bekommt er denn auch? Mhm. Ne? Und, ja. Aber Jason hilft ihn aus die Bredouille und liest Scott quasi die Leviten.
Ja, genau.
Oh, ja. Also wird schnell abgefertigt eigentlich. So.
Ja, genau.
Ja,
genau. Jason will dann auch weitermachen mit seinem Karate, mit seinem Kampfsport.
Ja.
Und versucht oder will eine Mitgliedschaft im ansässigen Dojo, in der ansässigen Karateschule dann irgendwie ja, abzuschließen. Also er will dort Mitglied werden.
Ja.
Ja, leider ist Scott ebenfalls schon eine längere Zeit auch Mitglied und es, ja,
ja. ja.
diese kleine, miese, dreckige Ratte verbreitet ganz schnell Lügen beim Trainer,
Beim Co-Trainer, sagen wir es mal so.
Beim Co-Trainer, genau. Der Haupttrainer ist nämlich nicht auf der Flucht, aber er hat einen ganz, ganz dringenden Termin. Auch mal wieder mit der eingangs angesprochenen kleinen Mafia-Gruppierung. Also die ziehen sich wohl durch die komplette USA.
Ja, da muss ich dich korrigieren. Die haben ihn angesprochen bei dem Turnier, wo er war, um die amerikanische Meisterschaft. Aber Das hört man. Ich habe ihn da schon gesagt, das wird nichts. Und natürlich, der Scott, wie du schon eingangs erwähnt hast, ist der Mitglied und der verbreitet Lügen, dass er ihn halt verprügelt hat und behauptet hat, dass L.A. Karate viel besser ist als Seattle Karate und so sowas.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dementsprechend, der Dean, das ist der Co-Trainer, also der zweite.
auf den komme ich auch gleich nochmal zu sprechen.
Ja, der schickt den besten Schüler, Frank Peters.
Frank, genau.
Frank
der Fleischwolf.
Frank der Fleischwolf auf ihn und ja, da merkst du, du merkst schon, warum der erfolgreichste Schüler ist. Also der wird da richtig fertig gemacht. Und naja, und Jason, ja, geht wieder raus aus dem Dojo und hat halt keinen Bock darauf. Aber es sollte nicht das letzte Aufeinandertreffen zwischen ihm und Dean sein.
Genau.
Weil zufälligerweise ist die Schwester von Ian Wiley, genau.
Ja.
Zusammen mit Jason. Also, das ist die.
Ja, da gibt es dann auch so eine merkwürdige Verstrickung.
Ja.
Weil, wie gesagt, die Schwester, Kelly heißt sie.
Ja.
Noch eine Kelly.
Mhm.
Ja, die beiden, also Jason und Kelly, haben sich da halt so ein bisschen angefreundet, haben ein bisschen angebandelt.
Mhm.
Aber das ist dem Co-Trainer, Dean, war das jetzt, ne? Ja.
Mhm.
Dem ist das natürlich ein ganz gewaltiger Dorn im Auge. Und da muss ich einmal ganz kurz eingreifen. Ich meine, okay, Kelly ist in dem Film, sie feiert ihren Geburtstag, sie ist in dem Film jetzt gerade 17 geworden. Aber Dean sieht aus, als wäre er schon Mitte 30. Vielleicht sogar schon fast Ende 30. Gut, in den 80ern sahen alle schon irgendwie mit 15 aus wie 40 und all solche Geschichten. Klar, kann ja gut sein. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenkt, wie deutlich älter Dean aussieht und er dann unbedingt auf eine 17-Jährige drauf will, ist schwierig, oder?
Ja. Ja, vor allen Dingen, weil sein Bruder hätte nicht mal, also nicht sein Bruder, ihr Bruder hätte nicht mal was dagegen, weil das halt Freunde sind.
Mhm.
Und
das ist auch irgendwo heftig.
Ja, ja, also, naja, gut. Auf jeden Fall, Kelly sagt ganz klar, du, Dean, ich will nicht einer deiner Betthieschen sein.
Ja,
ich
genau.
Bin Jason und der sagt, ich kriege immer, was ich will und so. Und der macht natürlich Jason das Leben richtig schwer.
Ja.
Und das merkst du auch auf der Party, geht alles drunter und drüber. Er versucht sich zu wehren, aber Dean ist halt doch ein bisschen stärker als er.
Ja.
Und, dann...
Jason wird richtig durch die Mangel gedreht.
Ja, also richtig mies, also wie die da mit ihm umgehen. Und dann so, und er ist so am Zerbrechen, dass er, wenn ich nicht weiß, und dann kommt es halt zum Streit mit seinem Vater, der inzwischen auch auf Krücken geht. Oder der ist auf Krücken gegangen. Der hat
genau.
Inzwischen aber auch einen neuen Job, muss jetzt halt kellnern in der Bar.
Genau. Ja.
Ja.
Und, ja, wie gesagt, also Jason kommt dann einfach komplett verprügelt nach Hause und hat daraufhin auch einen Streit mit seinem Vater, weil er sagte, ja, du sollst, lass das Kämpfen einfach sein. Und dann kommen dann kommt der ganze Frust hoch, die beiden schreien sich übelst an. Es kommt sogar noch dazu, dass Jason von zu Hause rausgeschmissen wird. Sein ganzer Trainingskram, alles, was er von Bruce Lee gesammelt hat, das ganze Karate-Equipment, was ihm gehört, das wird von seinem Vater einfach rausgeschmissen. Aber mit Hilfe von RJ findet Jason relativ schnell einen neuen Unterschlupf. Es steht nämlich in der Nachbarschaft ein Haus leer, komplett leer. Und da richtet er sich dann eben sein neues kleines Dojo ein.
Ja, genau.
Streng genommen ist er also ein Hausbesetzer.
Ja, so gesehen, ja.
Ja.
Ja. Genau. Und Jason ist eigentlich total verzweifelt. Und deswegen geht er zum Grab von seinem Vorbild. Das wissen die wenigsten. Bruce Lee, ich glaube, und das ist auch, glaube ich, wirklich so.
Ja.
Sein Grab ist in Seattle, tatsächlich in Seattle.
Ja, Tatsache.
Ja. Und das besucht er natürlich. Deswegen war es ja, hatte sich Jason ja auch schon gefreut, dass er eben in der Heimatstadt, nein, die Heimatstadt nicht direkt, aber ich glaube, Bruce Lee hat die meiste Zeit in Seattle gewohnt, als er nach Amerika rüberkam.
Wieso nach Amerika rüberkam? Der ist in San Francisco geboren.
Ach ja, stimmt, San Francisco. Stimmt.
Naja, klar, aber ich weiß aber, was du meinst. Seattle ist, ist eben die Ruhestätte, oder da ist die Ruhestätte von Bruce Lee.
Ja,
mittlerweile, genau. Mittlerweile natürlich sogar ein etwas größeres Grab. Was heißt mittlerweile? Seit über 30 Jahren ein etwas größeres Grab, denn sein Sohn Brandon, der liegt ebenfalls in dieser Grabstelle.
Ja, klar. Brandon Lee auch.
Brandon Lee, genau.
Ja, viel zu früh gestorben.
Absolut.
Und ja, genau.
Genau. Jason schläft dann auch irgendwann ein und im Traum, also ich behaupte, er hat das alles geträumt. Ich behaupte, er hat das alles geträumt oder irgendwelche Wahnvorstellungen gehabt, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er zu sehr eins auf die Glocke gekriegt, aber wenn es am Ende geholfen hat, umso besser. Bruce Lee selbst, ist klar, Leute, erscheint ihm im Traum und wird sozusagen jetzt sein neuer Trainer, sein neuer Mentor und ja. Durch dieses eisenharte Training wird aus dem mittelmäßigen Karateschüler Jason der Superkämpfer. Bruce Lee 2.0.
Ja, genau. Also Bruce Lee, Sensei Lee. Ne?
Ja, ja.
Gespielt von Kim Tae-Chung.
Ja. Ich muss persönlich auch sagen, der Typ hat mal so gar keine Ähnlichkeit mit Bruce Lee.
Nee. Aber die Synchronstimme kam mir auch auf jeden Fall sehr bekannt vor.
Na, wo kann die bloß mal vorgekommen sein? Erzähl, wer könnte das gewesen sein?
Das ist das Ding, ich kam nicht mehr drauf.
Das war Thomas Danneberg, jahrelanger Sprecher von Terence Hill.
Ja.
Stimmt. Da bist du nicht drauf gekommen? Schäm dich, du Lorch.
Ich schäme mich.
Ja, gut, machen wir weiter, machen wir einfach weiter. Wir springen jetzt einfach, wir lassen jetzt mal die Probleme des Vaters außen vor. Ja, der wird von irgendeinem Gast in der Bar verprügelt.
Ja.
Und
aber Jason rettet ihn.
Genau, wird zunächst belästigt und am nächsten Tag dann auch verprügelt, aber Jason rettet ihn. Die kommen sich wieder näher sozusagen, die versöhnen sich, die vertragen sich wieder. Und ein paar Tage später darauf gibt es ein Vollkontakt-Kampf-Event, ein Vollkontakt-Karate-Event, bei dem die Mafia ihre Mannschaft aufstellt, also die Manhattan-Raufbolde.
Ja, wow. Alter.
Als ich den Namen gehört habe, ich dachte nur, nein, Leute, bitte, habt ihr das so schlecht übersetzt oder habt ihr euch einfach nichts Besseres ausgedacht? Ich habe da jetzt wirklich nicht nachgeguckt.
Ich auch nicht.
Aber, oh Gott, naja, schlechter geht es kaum. Aber
das dachte ich auch.
Ja, aber die Gegner sind eben aus dem ansässigen, aus dem hiesigen Karateverein. Das sind dann die Seattle Sidekicks.
Ja, das ist auch, das klingt ja noch einigermaßen solide.
Ich weiß nicht, warum mussten, ja, das ist für mich irgendwie so ein typisches Ami-Ding. Die Teams müssen irgendwelche knackigen Namen haben. Ne, also,
ja, vielleicht musste sich die New Yorker raufbolden, vielleicht wollten sie sich anders nennen, aber die New York Yankees gab's schon und der war geschützt, der Name.
Ja.
Kann ja sein.
Ja, die hätten sich auch schlecht die Manhattan Mafia nennen können, das wäre zu auffällig geworden. Na gut, ja. Ganz egal. Jedenfalls jeweils drei Kämpfer sollen gegeneinander antreten, aber ja. Kurz vor Kampfbeginn sagt dann der hier Mafia-Mackie da, der erste da.
Manfred Lehmann.
Genau. Wir ändern noch einmal ganz kurz den Ablauf. Wir stellen nämlich unseren unzerstörbaren Superkämpfer vor, der gegen alle drei Seattle Sidekicks antreten wird, in Form von Jean-Claude Van Damme alias dem Russen Ivan Krasinski.
Kuschinski,
das war Luise.
Ja,
Scheiß die Wandern, ist das schön hier.
Der gute Hans-Werner Olm, ja.
Geil, ne? Ja. Absoluter ja. Kult. Falls er ja. das mal hören sollte, beste Grüße. Ich gehe zwar nicht davon aus, aber trotzdem liebe Grüße an Hans-Werner Olm an dieser Stelle.
Ja, ja.
Das ist jetzt aber auch echt ein Sprung. Wie kriegen wir in so einem Hau drauf Podcast Luise Kuschinski eingebaut? Ja, okay, blöde Sprüche halt, ne?
Hey, blöde Sprüche, ja, ja.
Gut. Also, einmal ganz, jetzt noch einmal schnell den Rest abgerissen und dann sind wir hier auch schon fast durch. Jean-Claude Van Damme, alias Ivan der Schreckliche. Also, genau. Der Ivan macht die drei Seattle Sidekicks nacheinander ziemlich platt.
Ja, obwohl gegen Ian,
ja. Genau, den Sensei, hat er dann doch schon den einen oder anderen, hat er doch ein bisschen mehr zu tun.
Ja, ja, klar. Ist ja auch amtierender Meister gerade geworden oder so.
Ich erinnere mich gerade, wie er den ersten von Seattle, wie er den so richtig aus dem Ring rausgeschmissen
hat. Ja, diesen Frank.
Hat er mit dem Frank angefangen? Hat er nicht mit dem Dean?
Ja.
Hat er nicht mit Dean angefangen?
Er hat mit Frank.
Mit dem Farbigen,
Frank,
ne?
Dean. Ja, genau.
Den Frank, den hat er ja richtig platt gemacht. Der ist ja wirklich umgefallen wie ein Baum nach einem Blitzeinschlag.
Ja, so gesehen ja. Einfach schön aus dem Ring gekickt.
Genau.
Ja, gegen Dean.
Der Dean hat auch ganz schön schnell eins auf die Schnauze bekommen. Dafür, dass er so ein mega geiler Macker ist.
Ja, obwohl, er konnte schon ein paar Schläge mehr landen, aber und der Scott hat natürlich auch noch in dem Fall nicht seine Finger, sondern seine Zähne mit im Spiel gehabt, indem er Ivan beißen wollte. Wow. Hat er auch bereut denn?
Ja. Also ja. Das macht allerdings nichts, weil den Typen konnte ich den ganzen Film über absolut nicht ausstehen.
Nee, der war auch.
Der war sowas von lästig und nervig, aber ja, ganz egal. Gut, ja, ich wollte mal sagen, so in der hitzigen Endphase dieses Kampfes, da dreht dann Ivan auch immer weiter durch. Also er wirft den Ringrichter aus dem Ring raus. Er geht sogar fast noch auf die Schwester, auf Kelly, los. Aber ja. Dann springt Scott einfach todesmutig in den Ring und
Scott, Jason.
Stimmt, Scott war ja hier. Scott Dickerchen. War ja der andere. Ja, Jason, genau. Nee, hast recht. Ja, unser Jason springt dann in den Ring und stellt sich dann in altbekannter und gewohnter Bruce Lee-Manier dem Russen entgegen.
Ja.
Und kann am Ende dann tatsächlich doch gewinnen. Wow.
Ja.
Wer hätte das gedacht?
Ja, hat keiner mit gerechnet. Ja, nein.
So viel eigentlich, so viel dann zur Handlung selber. Hast du noch ein paar Details? Hast du noch irgendwas, was du unbedingt dazu loswerden willst? Bestimmt.
Eigentlich habe ich da wirklich nicht so viel. Also der Film ist von 1986 und gedreht war der teilweise auch. Also das fand auch alles wirklich in Seattle statt. Jedenfalls das ist. Die Musik... Da konnte ich darauf noch einkriegen. Die wurde komponiert von Paul Gilreath. Also, und da muss ich sagen, die Musik, gerade auch der Abspann-Song, den fand ich richtig gut. Also die Musik hat dazu richtig geil gepasst.
Okay, also, ja, ich hab mir den angehört, aber das, also bei mir ist der bisher nicht so richtig haften geblieben. Aber
ich finde den gut.
Ja. Ist ja auch okay.
Wie wird er beschrieben? Ist ein Jugend- und Martial-Arts-Film. Ja gut, klar, kann man auch sagen, weil es geht ja hauptsächlich um Jugendliche, weil 17 Jahre, 18 Jahre und sowas, ne, also
ja, klar. Ja,
die halt Karate trainieren.
Nee. Aber die sahen natürlich alle auch schon echt deutlich älter aus.
Ich wollte gerade sagen, wenn der, auch der Jason, der war auch, glaube ich, schon älter.
Ja, waren sie natürlich auch. Ist halt nicht so wie bei Karate Kid, ne?
Nee, nein.
Weil, wenn man da mal kurz zurückdenkt, da, wann kam der erste Film raus? Ich glaube, 1984 muss das gewesen sein.
Ja.
Und da hast du ja tatsächlich noch geglaubt, Daniel LaRusso, der ist wirklich irgendwie um die 16, 17 oder sowas. Ja. Obwohl er da auch schon 22 oder 23 war, in Wirklichkeit.
Ja, und jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt ist der Schauspieler über 60, aber sieht gerade aus wie 40 oder so.
Ich bin mir ziemlich sicher, das ist auch so einer wie zum Beispiel nicht Nicolas Cage. Sondern eher wie Keanu Reeves. Das muss so eine Art Vampir sein. Der altert einfach nicht. Der kann nicht altern. gibt ja noch ein paar andere Promis, die auch überhaupt nicht älter werden. Ne? Pharrell Williams zum Beispiel, der sieht seit 20 Jahren oder 25 Jahren auch immer genau gleich aus. Shakira ist genauso das Gleiche.
Ja.
Also, wer weiß, was da tatsächlich im Hintergrund passiert.
Das wollen wir nicht.
Nee. Nicht? Na gut.
Nein,
gut.
Nein.
Was haben wir dann noch dazu? Ja, also der Film heißt ja bekanntlich Karate Tiger oder Karate Tiger. Keine Ahnung, wie ihr es aussprechen wollt. Könnt ihr euch selbst aussuchen. Es gibt so gesehen gar keinen offiziellen Titel oder keine offizielle Reihe mit dem Namen Karate Tiger. Das ist so eine werbewirksame Marketingstrategie der deutschen Verleiher gewesen. Und die haben auch viele weitere Martial Arts und Kampfsportfilme unter diesem Label vermarktet, um einfach nur zu hoffen, ja, könnte ja klappen. Thematik ist ähnlich, Storys genauso seicht und genauso platt, aber wer weiß, vielleicht hat es ja funktioniert. Und mittlerweile gibt es tatsächlich 10 Karate-Tiger-Teile, die allesamt miteinander aber nicht großartig was zu tun haben.
Nein, eigentlich gar keiner.
Hat man auch mit Kickboxer gemacht. Es gibt ja auch den dritten Teil, Karate Tiger 3, der Kickboxer. Und daraus hat sich dann noch wieder so eine Unterreihe abgewandelt oder abgesplittet. Haben miteinander allerdings auch überhaupt nichts zu tun. Best of the Best ist genau das Gleiche. Hauptsache man packt irgendein Label drauf und hofft auf viel großen Erfolg, auf kommerziellen Erfolg. Eine Sache kann ich noch dazu sagen. Karate Tiger Teil 10 von 1998, der wird hier auch noch in dieser Reihe besprochen. Aus Gründen. Genau.
Ja, verstehe ich gar nicht.
Das ist ja gut.
Ja, genau.
Ja, kommen wir noch einmal ganz kurz zum Cast. Ne, Jean-Claude Van Damme, zu dem kommen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Erstmal so Kurt McKinney, unser lieber Jason, ist auch nicht so als Actionstar durchgestartet. Er hat hier und da ein paar Nebenrollen gehabt, auch in irgendwelchen Serien. Der soll bei Alf irgendwo mal mitgespielt haben. Ich kann mich jetzt nur nicht erinnern, wann und wo.
Da kann ich mich auch nicht dran erinnern.
Müsste ich nochmal nachgucken. Aber auch alle anderen, die dabei waren, ne? Hier R.J. Madison zum Beispiel, also im alias J.W. Fails und alle anderen, die sind auch nicht so richtig bekannt geworden. Wenn man wenn man sich die Biografie zum Beispiel auch von Kelly anguckt, also hier der Schwester oder dem Love Interest von Jason, die Frau heißt Kathy Sileno. Und das war ihre einzige Filmrolle überhaupt.
Oh, echt?
Ja, die hat nicht mehr gemacht.
Hat ja lange gehalten.
Ja. Ja. Ist tatsächlich. Die hat nicht wirklich was gemacht. Und auch die anderen Namen, die man sich da so mal, oder die dabei waren. Ron Ponell zum Beispiel ist noch dabei gewesen. Das war Ian Reilly. Oder Dale Jacoby hat den Dean Ramsey gespielt. Das sind auch alles Menschen oder alles Darsteller, Darstellerinnen, die du sonst nirgendwo wiedererkennen würdest. Schade eigentlich, aber es ist nun mal so. Ja. Joa, was haben wir denn noch so? Ich kann noch einmal rausgefunden haben, dass Van Damme während des Drehs bei der Anfangsszene Timothy Baker leicht am Bein und im Gesicht verletzt hat.
Oh.
Ja.
Passiert.
Ja, kann passieren. Haben wir jetzt zum Beispiel bei, wo war das? Ach hier, das Krokodil und sein Nilpferd, haben wir das ja auch gehabt, als Bud Spencer damals mit Joe Buckner geboxt hat und unser guter Buddy hat Buckner tatsächlich ordentlich eine verpasst.
Ja, sehr gut. Oh Mann, nein, natürlich nicht sehr gut, aber das war... Ja, genau.
Sonst haben wir eigentlich nichts weiter dazu zu sagen. Außer kommen wir dann einfach ganz schnell schon zu unserem Fazit. Nico, dann erzähl mal, was hältst du von diesem Film? Was hältst du von No Retreat, No Surrender? Was ist deine Meinung zu Karate Tiger?
Ach, ich fand den doch für den 80er doch recht interessant damals. Das einzige... wo man, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, was ich gesagt habe, das Ding mit Kelly. Du hast die ganze Zeit von Anfang überhaupt nichts von der gehört, wusstest gar nichts. Und auf einmal kamen die aus dem Nix und die sind zusammen.
Ich so,
okay, ja, gut, ja, aber... sind 80er, lass ich so durchgehen. Es geht sowieso mehr um die Klopperei, aber aber das sei jetzt, wie gesagt, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, ne? Ja. Aber ich fand, wie ich schon eingangs erwähnt habe, es ist ein Guilty Pleasure von mir. Ich finde den Film toll, also so Geschichte, auch wenn er sich wahrscheinlich Bruce Lee, ich gebe dir da recht, er hat ihn sich wahrscheinlich nur eingebildet. Ja. Erklärt allerdings nicht, wie er so von Sensei Lee getreten wurde und damit RJ umgerannt hat.
Ja, stimmt.
Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ne? Nee. Okay. Aber
das wäre ja sonst vielleicht noch ein Fall für die Ghostbusters gewesen. Ja.
I'm afraid of no ghost.
Ja, natürlich. Was für eine Note gibst du dem, wenn wir nochmal bei unserer Benotung bleiben wollen?
Ich gebe dem trotzdem, weil es halt ein Guilty Pleasure für mich ist, eine 2.
Okay. Ja. Also ich muss für meine Verhältnisse sagen, das war, also ich dachte tatsächlich, ich kenne den Film gar nicht. Ich dachte, ich habe den noch nie gesehen, aber je mehr ich dann irgendwie in dem Film drin war, habe ich dann auch gesagt, Moment, das kommt mir doch so bekannt vor, das kenne ich doch irgendwie, habe ich den doch schon mal gesehen und habe das nur wieder völlig vergessen. Ich denke mal, dass das eher so dieser Fall war. Oder ich habe den bruchstückweise irgendwo mal gesehen und wusste das einfach nicht. Ja, die Kampfszenen selber, die fand ich teilweise richtig gut. Die waren richtig schön sauber. Zum Beispiel die Schlägerei mit den Bar-Raufbolden, die Jasons Vater da aufgemischt haben. Ja. Also wie er die weggehauen hat. Also sehr, sehr schön, sehr, sehr sauber. Und auch, ich fand auch, er ist auch sehr dynamisch über die Motorhaube einmal rübergerollt. Das fand ich auch cool. Das sah gar nicht so schlecht aus.
Ja. Ja, so ein typischer Slide, ne? Da, wie
ja,
man
ja,
das
genau.
aus den 80er-Actionfilmen kennt.
Ja, so ein bisschen posermäßig, aber das gehört natürlich auch so in diesen Zeitgeist der 80er eben. Ne? Also
ja.
schön einen auf dicke Hose machen und hier auf, ja.
Auf
Bruce Lee.
ja, und was ich auch geil fand, was Jason denn noch am Ende gemacht hat, so mit der Hand die Geste, na komm her.
Ja, ja, das hat mich, genau, also diese kleinen Gesten, immer wieder dieses Anstupsen auch hier von dem Bruce Lee Geist oder so, das hat mich irgendwann allerdings genervt, weil das hat Bruce Lee selber so nie so oft gemacht. Einmal nee. Oder vielleicht auch ein zweites Mal, aber nicht bei jeder möglichen Gelegenheit. Also das war wirklich eine absolute, das war ein richtiger Abklatsch von Bruce Lee. Also so ein, so ein übertriebener. Und das fand ich dann auch schon wieder zu viel des Guten.
Mhm.
Ja. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, also ich finde, dass der Darsteller, ich habe seinen Namen jetzt auch wieder vergessen, macht aber auch nichts, der sah Bruce Lee in keinster Weise ähnlich. Aber gut, ist jetzt auch völlig egal, ist jetzt Latte. Heutzutage könnte man das vielleicht mit KI besser hinkriegen, aber das, egal. Wie gesagt, das ist ein Film von 1986 und ich bin eigentlich auch froh, dass das alles handwerklich so recht gut gemacht war.
Ja, also für das, da können wir. Und das war auch nirgendwo bei irgendeinem Stunt eine Matratze zu sehen.
Ja, also mein Fazit dann zu Karate Tiger ist, dass man ganz klar bewiesen hat, LA Karate ist in Seattle besser als New Yorker Karate. Und
so viel dazu.
Ja, und es reicht einfach, um einen russischen Belgier platt zu machen.
Ja. Und deine Endnote?
Er kriegt eine 3.
Eine 3.
Er kriegt eine 3, ja.
Ist doch schön.
Ja. Noch einmal ganz kurz irgendwas zu Jean-Claude Van Damme oder heben wir uns das für einen anderen Film mit ihm auf?
Vielleicht ein bisschen, aber das frage ich, doch, dich frage ich danach auch, aber wir haben doch noch so eine nette Kategorie.
Ah, meine Damen und Herren, wir präsentieren
der Drömel-Ditcher.
Gut, ja Nico, dann ditch die Drömel und lass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mal wieder ordentlich schwitzen, ordentlich die Gehirnzellen ankurbeln. Ich bin gespannt, was du dir ausgedacht hast.
Was,
Quizmaster Schnurr.
Ja, also, wow, genau. Ich möchte von euch da draußen und natürlich auch von dir, Marcel, ne? Du darfst natürlich gerne auch deinen Drömel ein bisschen anditschen. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass das war Jean-Claude Van Damme in einer seiner ersten Rollen. Tatsächlich, aber sein erster Film hatte er, ja, war er kein Darsteller in dem Sinne, da war er Stuntman.
Oh, okay.
Oh, ja, und dadurch ist er zum Film gekommen, weil ein gewisser Chuck Norris ihn wollte als Stuntman.
Ah,
ja.
Ist aber schon wieder bei Chuck Norris, den werden wir auch nicht los.
Nee, irgendwie nicht, nein. Aber ich möchte gern wissen, in welchem Film war das? Es ist ein Film mit Chuck Norris.
Also in welchem Chuck Norris-Film war Jean-Claude Van Damme ein Stuntman? Ja.
Also das war sein erstes Mal, dass er überhaupt mit einem Film in Kontakt gekommen ist. Also da begann quasi seine Schauspielkarriere.
Okay.
Ja. Also,
oh, da müsste ich jetzt aber auch echt nachgucken. So aus dem Kopf weiß ich das nicht.
Ja.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, da draußen gibt es mindestens ein oder zwei, vielleicht sogar 25 Personen, die das wissen. Hoffe ich jedenfalls. Leute, lasst mich nicht hängen hier.
Ich kann nur so viel sagen, Der Film nein. selber ist... Nein? Nein?
Doch, erzähl.
Ja, der Film ist bekannt.
Ach also so.
Müsste man eigentlich kennen.
Ach so. Ich dachte, du gibst jetzt hier noch Tipps.
Nein, das ist gut. Der Einzige, was ich sage. Ich sag nur, der ist bekannt.
Alles klar. Ja, Leute, dann viel Spaß beim Raten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nico, vielen Dank, dass du dir den Film auch wieder angetan hast und hier und da ein bisschen was rausgesucht hast.
Genau. Ich möchte, ach so, für euch, wenn ihr den Film selber noch mal gerne sehen möchtet, das kann man sogar auf YouTube. Also gebt einfach Karate-Tiger ein, Karate-Tiger Deutsch, und da findet ihr ihn voller Länge. Also war schön.
Na gut. Jo, das soll es dann allerdings gewesen sein. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch wieder dabei seid. Mit welchem Film, wissen wir selber noch nicht.
Nö.
Oder doch? Nee. Mal schauen. Also, bis dann, Leute. Vielen Dank und tschüss. Und danke, Nico.
Danke auch, Marcel. Tschüss.